Die Schilddrüse ist ein unglaublich wichtiges Organ, das sehr, sehr viel steuert in unserem Organismus, auch im Zusammenspiel mit anderen Drüsen. Die häufigste Schilddrüsenerkrankung ist wohl die Hashimoto, aber auch Viruspersistenzen spielen eine häufige Rolle. Was das beides ist und was die Schilddrüse so ausmacht, darüber spreche ich heute mit dem Arzt Dr. Bernd Rieger. Am Anfang sprechen wir ein wenig über seinen Weg zum Thema, dann über Basiswissen zur Schilddrüse, wobei es ganz schwer ist, das zu trennen direkt von den konkreten Erkrankungen. Insofern geht es auch ein klein wenig ineinander über. Wir sprechen längere Zeit über die Hashimoto, auch die Behandlung und die Abgrenzung auch zu Viruspersistenzen. Was ist das, wenn da irgendwie noch immer noch Viren da sind, immer noch aktiv sind? Was steckt dahinter? Wo Herr Dr. Rieger sagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Schilddrüse. Dazu werdet ihr entsprechend hören im Verlauf der Folge. Ganz am Ende geht es dann noch darum, wo es weitere Informationen gibt, wo man sich hinwenden kann. Auch die Einladung zu einer Donnerstagabends Live-Video-Session auf YouTube, die es regelmäßig gibt, werdet ihr dort hören. An der einen oder anderen Stelle haben wir bestimmt vielleicht auch ein Fremdwort nicht erklärt oder waren vielleicht auch hier oder da ein klein bisschen zu fachlich oder zumindest fachlicher, als es hier im Podcast üblich ist. Aber ich glaube, das Allermeiste ist schon ganz gut verständlich. Also wenn es eine Stelle gibt, die erstmal vielleicht für euch nicht so zugänglich ist, vielleicht einfach erstmal weiterhören und den gesamten Kontext. Und dann, falls es relevant ist, könnt ihr immer noch mal überlegen, zu der Stelle später zurückzugehen. Ansonsten ganz viele sowohl theoretischer Input als auch praktisches Wissen oder praktische Tipps sind dabei. Und was natürlich immer wichtig ist, die beiden Disclaimer. Erstens, okay, Herr Dr. Rieger ist tatsächlich Arzt, aber trotzdem, alles, was wir hier sagen in dieser Podcast-Folge, ist unsere persönliche Meinung. Es sind auf Grundlage unserer Erfahrung, unserer Einschätzung, Gedanken, Ideen, Impulse, die wir weitergeben. Wir übernehmen keine Haftung für das, was ihr möglicherweise aufgrund dieser Podcast-Folge tut oder nicht tut. Bitte trefft eure eigenen Entscheidungen, informiert euch selbst und geht bei Vorliegen von Symptomen zu Fachleuten. Lasst euch ärztlich, therapeutisch begleiten. Zweiter Disclaimer, ich habe wieder mal dankenswerterweise kostenlose Rezensionsexemplare von Büchern bekommen, in dem Fall von dem Buch Diagnose Hashimoto und auch von dem Buch Viruspersistenzen, beide von Dr. Rieger. Insofern muss ich das hier offiziell als Werbung kennzeichnen. Mehr als die beiden Bücher habe ich allerdings nicht bekommen. Also, genug der Vorrede, ab in die Folge.
Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit einem Experten für die Schilddrüse, und zwar Dr. Bernd Rieger. Lieber Herr Dr. Rieger, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Rieger, Sie sind seit Jahrzehnten, kann man glaube ich mittlerweile sagen, sehr spezifisch unterwegs im Sinne, dass Sie sich auf die Schilddrüse und auf Hashimoto spezialisiert haben. Sie sind promovierter Mediziner und haben eine ganze Reihe von Büchern auch zu dem Thema veröffentlicht. Mhm. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit, also ich vermute dahinter eine spannende Geschichte. Wie kommt man dazu, sich so deutlich zu spezialisieren und dann auch nicht nur die klassische Arztpraxis zu betreiben, sondern auch so sehr an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Okay. Also im Grunde genommen hatte ich, ich bin ja Internist, ne? Also ich habe mich ausgebildet zum Facharzt für innere Medizin. Mhm. Und wenn man sich dann niederlässt, dann ist man ja konfrontiert mit Fällen, also Behandlungssituationen, wo man sehr stark sieht, dass das Hormonelle ein Thema ist. Und da habe ich dann eben gesucht, gute Lösungen dazu, wie man das analysiert, dass das Hormonsystem aufgestellt ist, also natürlich jetzt stark die Schilddrüse im Vordergrund, auch Erkrankungen dann der Schilddrüse würde man eben dann so analysieren wollen. Und ich habe dann diesen Schwerpunkt gefunden, eben aufgrund der Behandlungssituation. Also die Leute, die in die Praxis kamen mit ihren Themen, das sind jetzt verschiedenste gewesen, da hat man sehr schnell erkannt, dass das eben sehr stark mit hormonellen Situationen zu tun hat. Und dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin und dann Bücher geschrieben habe, na gut, das ist einfach zur Selbsthilfe Möglichkeiten also darzustellen. Jetzt nur als Beispiel Hashimoto-Thyreoiditis haben jetzt ganz viele und die wollen natürlich wissen, was sie machen können und wie man das einstuft und analysiert und wie man das vielleicht auch heilen kann. Und naja, in der Richtung habe ich halt dann das auch aufgeschrieben, damit Menschen sich eben auf diese Weise helfen können.
Und man findet sie auch unter dem sehr, sehr schönen Wort Harmonie. Das möchte ich direkt am Anfang mal hervorheben, das gefällt mir sehr gut. Also die Harmonie der Hormone, oder?
Genau, das war die Idee, das in ein Wort zu fassen. Der Begriff Harmonie, das gibt es erst seit 15 Jahren vielleicht. Also ich habe ja am Anfang mit der Schilddrüse begonnen, weil das die offensichtlichste Drüse ist.
Okay.
Man kann sie leicht, man sieht sie praktisch sehr oft schon, wenn sie sich verändert in ihrer Struktur. Man kann sie leicht tasten, man kann sie sehr gut im Ultraschall darstellen. Das ist der Hauptgrund, warum wir so oft über die Schilddrüse sprechen und über ihre Erkrankungen und Veränderungen. Und da gibt es auch dann Therapiestrategien eben. Aber ich habe dann bald gesehen, dass es eigentlich im Wesentlichen um drei Drüsen geht, also um die Nebennieren natürlich auch dann und auch die Geschlechtsdrüsen in ihrer Tätigkeit. Und die arbeiten oft zusammen, die nehmen aufeinander Einfluss. Wenn ich jetzt einen Hormonersatz plane zum Beispiel, dann würde ich das stark erweitern von dem, was üblicherweise gemacht wird, dass man sagt, ja gut, ich gebe jetzt L-Tyroxin als bei Schilddrüsenschwäche als Hormonersatz, als Art Vorschlag für den Körper, daraus die ganzen aktiven Hormone herzustellen, die man braucht. Und ich habe dann gesagt, es kann nicht so bleiben, dass wir, wenn die Schilddrüse jetzt sich entzündet hat und schwächer ist, dass ich jetzt einfach dann diesen Hormonersatz mache, mir aber keine Gedanken mache, wie ist das überhaupt entstanden und ist das überhaupt die hauptsächlich betroffene Drüse und welche Art von Hormonersatz ist günstig. Also das ist spannend zu sehen, jetzt verschiedene Krankheiten, sagen wir mal den Morbus Basedow, ne? Das ist an sich eine Autoimmunerkrankung, die die Schilddrüse zum Teil auch zur Entzündung bringt, aber die vor allem eine Mehrbildung von Hormonen zur Folge hat. Und wenn sie jetzt klassischerweise irgendwo damit dann in Behandlung kommen, dann sieht man eigentlich nur diese Mehrtätigkeit, also die Bildung von Mehrhormonen, das versucht man abzublockieren. Und darin erschöpft sich die gesamte Therapie. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird die Schilddrüse weggeschnitten. Und ich habe eben relativ bald mitbekommen, ich habe das dann eben auch gedanklich vertieft und habe auch verschiedenste sagen wir mal, ergänzende Zusätze gesucht, um eine Basedow-Aktivität zum Stillstand zu bringen. Und da haben sie eben dann das Thema der Autoimmunerkrankung, also was macht die Autoimmunerkrankung, wie kann man Autoimmunaktivität lindern. Dann geht es aber auch darum zu sagen, welche Tätigkeit der Nebennieren würde eine Basedow-Schub Situation auslösen können und da ist eine Funktionsschwäche der Nebenniere im Hintergrund. Und wenn ich jetzt irgendwas für die Nebenniere mache, dann würde sich der Basedow gut entwickeln können. Okay. Und das ist ja oft der Fall. Also das war sozusagen eine der ersten Erkenntnisse, die ich gefunden habe. Und dann gibt es ja auch noch die Geschlechtsdrüsen, jetzt der Frau zum Beispiel. Und wenn ich jetzt eine Eierstockfunktion habe, wo die Gelbkörperbildung fehlt, dann fehlt mir Progesteron. In einer Zeit, wo ich viel Östrogene bilde als Frau, ne, die jetzt einen Zyklus hat. Und diese Östrogendominanz, die dann draus entsteht, die ist entzündungsfördernd und die würde das auch verschlechtern. Das war also sozusagen der Grund zu sagen, wir brauchen die Harmonie, also eine Harmonie wenigstens dieser drei Hauptdrüsen, um Krankheiten überwinden zu können.
Sehr spannend. Und eins, was ich bei Ihnen auch sehr spannend fand, ist, dass Sie tatsächlich einige Ansätze anbieten, die man sonst nicht so ohne weiteres findet, gerade auch bei Hashimoto. Und gerade wenn Sie von Harmonie sprechen, die mehreren Drüsen auch, die zusammenarbeiten. Mhm. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir einmal ein bisschen Basiswissen vermitteln zur Schilddrüse. Ich habe bei mir selber festgestellt, eigentlich weiß ich oder wusste ich erschreckend wenig darüber. Obwohl bei mir selbst vor knapp anderthalb Jahrzehnten auch eine Hashimoto diagnostiziert worden ist. Mhm. Mit der habe ich mich nie so viel beschäftigt, weil sie relativ symptomlos zu sein scheint. Und was ich zum Beispiel bei Ihnen entdeckt habe, ich dachte, die Schilddrüse produziert irgendwie ein, zwei Hormone. Ja, gar nicht. Es ist eine ganze Menge. So sehr, dass die im Grunde von einer Sprache mit Vokabeln sprechen.
Ja, genau. Das ist sozusagen der Gipfel der Erkenntnis, den ich soweit bislang gewonnen habe. Wir wissen sehr wenig drüber, ne? Aber wir wissen weit mehr, als sonst so öffentlich vermittelt wird. Also ich habe zum Beispiel mal gegoogelt neulich, welche Schilddrüsenhormone gibt es, ne? Und da kommen immer nur zwei. Also das T4, was man als L-Tyroxin schlucken kann, und ein T3, das ist das Triiodthyronin.
Ja.
Aber das ist der Stand der Wissenschaft, die jetzt locker 30 Jahre alt ist. Und heute weiß man, dass man schon mal drei Klassen von Schilddrüsenhormonen hat. Ne? Da gibt es Thyronine, Thyronamine und Thyroacetate. Und viele haben schon gehört vom RT3, dem Reverse T3, was fast gleich ist wie das Triiodthyronin. Es ist nur ein Jodatom an einer anderen Stelle angebracht, was die Funktion total ändert. Aber viele beachten jetzt schon das RT3. Und wenn ich jetzt anfange, Schilddrüsenhormone zu bilden, die aktiv sind, dann würde ich ja vom T4 ausgehen, zu diesen zwei T3en kommen. Aber was überhaupt nicht diskutiert wird, aber eigentlich in der Forschung wohl bekannt ist seit locker 20 Jahren, ist, dass es dann ein Thyronamin gibt, das auch drei Jodatome hat, und es gibt auch andere Thyronamine, und die würden die Wirkung von dem Triiodthyronin abschwächen. Das ist sozusagen ein Gegenspielerverhältnis, das eines das andere abschwächt sozusagen. Mhm. Und dann gibt es in uns einen weiteren Weg, dass die zwei Hormone entstehen, also wo nur zwei Jodatome dran sind. Und das stärkst wirksame Schilddrüsenhormon ist das 3,5-Diodthyronin, das eins von diesen T2ern. Und wenn wir jetzt einfach mal diese, sagen wir mal, Erkenntnisse berücksichtigen, dann ist es schwieriger, einen Schilddrüsenhormonersatz mit T4 und T3 zu rechtfertigen, weil aus diesen Hormonen nur abhängig von der Enzymausstattung des Körpers dann auch die erwünschten Hormone entstehen können. Und wir haben auch in der Forschung, was die T1-Hormone betrifft, nicht viele Erkenntnisse. Also es sind einfach nur so viele Vermutungen, Thesen, die aufgestellt wurden. Aber zu den Thyronaminen wissen wir relativ viel, und die Thyroacetate sind auch zwei sehr gut bekannt und erforscht auch. Und es ist einfach mal anzunehmen, dass wir eine Mischung von diesen ganzen Hormonen brauchen. Mhm. Und ich habe eben dann so, ja, eben schon zu Beginn meiner Tätigkeit, das ist jetzt 30 Jahre her, begonnen mit dem Schilddrüsenextrakt zu arbeiten, also mit gefriergetrockneten Formen der Schilddrüse, stammend vom Rind und vom Schwein. Das gibt's, was es am Markt, was verfügbar ist. Und da sind diese Hormone alle drin. Und der Vergleich der Anwendung, was die Menschen dann empfinden, erleben und wie sich ihre Vitalparameter einstellen, das ist schon verblüffend. Also man kommt dann von einer Medizin, die einfach im Labor ein paar Werte bestimmt, zu einer, sagen wir mal, umfassenderen Betrachtung, wo es auch Bedeutung hat, was der Mensch empfindet und erlebt. Also ob seine Körperfunktionen jetzt wieder in Gang kommen, von Kopf bis Fuß sozusagen, durch den Hormonersatz, und wie weit das der Fall ist. Und das beachte ich ganz stark. Und da nehme ich eben dann statt der Laborwerte vorzugsweise Temperaturen, Puls und Blutdruck, um das eben gut bewerkstelligen zu können. Also der Hormonersatz, die Einstellung ist bei mir nicht, wie der Laborwert sich bewegt, sondern wie das Befinden sich entwickelt, ob eine normale Temperatur bekommt der Mensch und ob Puls und Blutdruck normal sind.
Ja, was von der Seite auch ich ganz interessant finde, das ist ja irgendwie auch selbstermächtigend, ne? So die Temperatur kann ich selber messen.
Ja.
Ich habe das auch direkt bei mir gemacht, war ganz froh, die 36,8 zu sehen, die als ideal gelten. Leider habe ich dann festgestellt, das Thermometer war kaputt. Jetzt besorge ich mir ein neues. Mhm. Das finde ich auch ganz wertvoll an diesem Ansatz, dass Sie Patientinnen und Patienten selbst einiges an die Hand geben. Wir haben jetzt schon ganz oft dieses Wort Jod gehört, ne? Das finde ich auch wichtig zu wissen. Das habe ich bei Ihnen auch gelesen. Eigentlich das meiste, was die Schilddrüse macht, das ist Hormone herzustellen, unter anderem aus dem Bestandteil Jod. Deswegen kommt das auch die ganze Zeit vor in diesen Begriffen. Ne? Ich habe hier auch noch mal was aufgeschrieben. Diiodthyronin oder Monoiodthyroacetat. Ja, keine Ahnung, was da jetzt die Spezialitäten sind. Aber da kommt oft dieses Jod drin vor. Und deswegen kann man sich auch schon denken, dass Jod irgendwie eine Rolle spielt, ob man davon zu viel oder zu wenig bekommt. Mhm. Können wir uns vielleicht später noch kurz anschauen. Was, glaube ich, noch mal ganz wichtig ist, auch wenn es viele schon gehört haben, was sind denn so die Hauptdinge, Wohlbefinden haben Sie angesprochen, die von der Schilddrüse gesteuert oder ausgelöst werden. Was merkt man, wenn die Schilddrüse nicht mehr gut funktioniert?
Ja, man würde sicherlich merken, dass weniger Jod im Körper aktiv ist. Und das reduziert dann die Körpertemperatur. Also man ist ja auch dann spürbar kälter. Also man misst weniger Temperaturen, aber man hat auch Probleme mit dem, dass die Temperatur nicht gut gehalten werden kann. Abhängig von klimatischen Verhältnissen mal mehr, mal weniger. Ne? Im Sommer ist das nicht so ein großes Thema. Mhm. Da ist ja oft nachts auch warm genug, dass der Körper gewärmt wird. Aber ansonsten wärmen wir uns, das ist wie eine innere Heizung, mit diesen Schilddrüsenhormonen, also mit dem Fluss. Und das ist spannend zu sehen, dass ja primitive Lebensformen Jod auch nutzen. Also gerade im Meer zum Beispiel, ne, da finden die Jod vor.
Okay.
Und wenn sie Jod einlagern, dann sind sie auch etwas wärmer. Deswegen haben viele Fische reichern sehr stark Jod aus dem Grund an. Und die höher stehenden Lebensformen, also sagen wir mal Wirbeltiere, ja, Wirbeltiere haben dann eine Schilddrüse entwickelt, um diesen Prozess nochmal zu optimieren, also richtig hochfahren zu können. Und ich denke, wenn wir jetzt sehen, wie die Menschheit sich entwickelt hat, ne, wir sind jetzt in Äquatornähe entstanden, wo es immer ziemlich gleich warm ist und auch ziemlich warm ist. Wenn wir die Schilddrüse nicht gehabt hätten, dann hätten wir uns nie in Europa oder sogar jetzt in Polarnähe ansiedeln können. Das hätten wir gar nicht, die Kälte hätten wir gar nicht überstanden. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und damit die Wärme kommt, muss auch der Stoffwechsel aktiviert werden. Also die Leber muss jetzt einfach mehr arbeiten, intensiver arbeiten. Und das sehen wir ganz stark, wenn jemand eine zu geringe Schilddrüsentätigkeit hat, dann ist der Stoffwechsel blockiert und dann ja, werden Stoffe weniger ausgeschieden, kommen weniger Prozesse in Gang. Da sehen wir dann zum Beispiel die häufige Veränderung, dass sich die Fette dann anheben. Also ich habe immer mehr Cholesterin und Triglyceride im Blut, wenn ich in einer Schilddrüsenunterfunktion bin. Und als Hintergrund ist fast jede Lebensfunktion von den Schilddrüsenhormonen dann gesteuert. Das sieht man jetzt am Kreislauf ganz eindrucksvoll. Wenn ich in einer Unterfunktion bin, dann habe ich Mühe, einen guten Blutdruck aufzubauen und dann habe ich auch einen langsamen Herzschlag. Und wenn ich in einer Schilddrüsenüberfunktion bin, dann schlägt mein Herz viel zu schnell und geht der Blutdruck auch stark in die Höhe. Mhm. Und das ist jetzt natürlich ein Miteinander von mehreren Drüsen. Also gerade wenn ich jetzt vom Blutdruck spreche, da haben jetzt die Nebennieren und die Geschlechtsdrüsen fast die größere Bedeutung, aber das Herz ist eben auch an diesen Prozessen stark beteiligt. Oder der Darm, wie er sich bewegt. Wenn man eine Unterfunktion hat, dann wird man automatisch verstopft sein, weil die Darmschlingen sich langsamer bewegen. Wenn ich eine Unterfunktion habe, habe ich auch einfach weniger Kraft. Also wenn ich die Muskulatur einsetze, komme ich auf weniger Kraftentwicklung und ich erschöpfe mich auch früher, wenn eben der Strom der Schilddrüsenhormone nicht reicht. Diese Beteiligung der Schilddrüse an allen Lebensfunktionen erklärt einfach die hohe Bedeutung, wenn ich einen Schilddrüsenhormonersatz mache. Weil wenn mir dann die Hormone wegfallen, die ich brauche, dann hat das ja überall drastische Auswirkungen und verschiedene Menschen klagen über verschiedene Dinge. Ne? Zum Beispiel würde ich ja, wenn der Grundumsatz zurückgeht und ich habe zu wenig Schilddrüsenhormone, dann würde ich ja ein Gewicht zunehmen. Das ist für viele Menschen sehr quälend. Ne? Wenn sie in die Unterfunktion kommen, dann sind wir dicker. Genauso aber gibt es das Gegenteil. Wenn ich immer eine Überfunktion habe, dann verliere ich dauernd Gewicht. Ich kann mein Gewicht nicht mehr halten, weil einfach dann der Grundumsatz eben zu hoch ist. Und wenn es jetzt die Knochen betrifft, das ist auch sehr interessant zu sehen, dass eine Überfunktion die Knochen ja auflöst. Also die bauen sich mehr ab und werden immer weicher und immer brüchiger. Das ist auch ein ganz kritisches Thema. Und wenn ich die Unterfunktion habe, dann ist das vielleicht für die Knochen nicht ganz so bedeutsam, aber eine geregelte Schilddrüsenfunktion greift in praktisch alle Lebensprozesse ein.
Ja, Wahnsinn, da kann man merken, wie umfassend das ist. Ich mag auch noch kurz ergänzen, aus psychotherapeutischer Sicht, auch für die psychische Gesundheit ist die funktionierende Schilddrüse sehr wichtig. Mhm. Beispielsweise Depression, es ist heute ganz klar Standard, wenn ein Mensch anscheinend eine Depression hat, unbedingt auch abzuklären, ob die Schilddrüse in Ordnung ist, denn das kann auch ausgelöst werden. Ich hatte sogar mal eine Klientin in der Paarberatung, die schilddrüsenbedingt eine Psychose entwickelt hat. Wenn sie in den Spiegel geschaut hat, hat sie so ein Gollum-Gesicht gesehen, wie bei Herr der Ringe. Mhm. Will ich jetzt keine Angst machen, das ist extrem selten. Aber so, da kann man sehen, einfach wie weitgehend das ist, was die Schilddrüse alles auslösen kann.
Vor allem, ich würde es ein bisschen weiter fassen und sagen, man weiß ja jetzt von den Neurosteroiden, dass also das, was wir als Geschlechtshormone sehen und ihre Abwandlungen, die haben im Gehirn ganz wichtige Aufgaben. Und man sieht ja einer Person, also ich habe ja jetzt hauptsächlich Frauen in der Wechseljahressituation. Also es fällt praktisch die Aktivität der Eierstöcke weg. Mhm. Und dann bildet der Körper so ein bisschen an der Grenze gehend, also oft zu wenig von Steroidhormonen, die im Gehirn wichtige Aufgaben haben. Das Gehirn kann die nicht alle bilden. Also man schätzt, dass ungefähr die Hälfte der Steroidhormone im Gehirn von den Nebennieren und von den Geschlechtsdrüsen bereitgestellt werden. Und wenn diese Funktion bei Frauen zurückgeht, dann sieht man, dann haben ja viele eine Entwicklung Richtung Ängste oder auch Depressionen oft, Erschöpfungsdepressionen. Und es ist spannend zu sehen, dass man schon am Ausdruck der Augen sieht, wenn diese Hormone in der Bildung nachlassen. Also diese Art Depression,
am die Ausdruck der Augen.
Genau, also man sieht es denen an, wie sie schauen. Das sind die traurigen Augen oder die toten Augen, wie ich das oft nenne, wo man sagt, ja, Hormone sind im Gehirn auch sehr bedeutsam für alle möglichen Vorgänge und auch für das ganze Gefühlsleben. Und da hat zum Beispiel Testosteron und die anderen männlichen Geschlechtshormone, die Frauen auch brauchen und die ja oft wegfallen, wenn die Eierstöcke die nicht mehr bilden, die haben dann viel mehr Depressionen, also Depressionsentwicklung. Und wenn ich zu wenig Progesteron im Gehirn habe und deren Derivate, dann habe ich viel mehr Ängste und Zwänge. Mhm. Das hat also eine Riesenbedeutung. Und aus heutiger Sicht, ne, also ich komme ja auch aus einer Zeit, wo die Psychiatrie dann gemeint hat, oder zumindest war das sehr stark beeinflusst von der Psychosomatik oder von der Psychoanalyse. Ne? Ah, ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Freud, habe ich gelesen, noch als Student, kann ich mich erinnern, man hat immer gedacht, dass die Dinge aus der Seele kommen und durch seelische Konflikte dann so auftreten. Ich halte es für total veraltet. Und was ich heute glaube, ist, dass die meisten Depressionen durch Virusresistenzen ausgelöst werden. Also nicht überwundene virale Infektionen, die natürlich immer im Gehirn eine Restentzündungstätigkeit machen. Und das ist auch wissenschaftlich ganz gut schon gesehen worden. Man schätzt, dass etwa 30% der Depressionen diesen Hintergrund haben. Ich denke, dass es noch mehr ist. Und dann muss man dazu rechnen, dass die Hormondrüsen ja auch unter Druck kommen und oft schlechter dann arbeiten in der Situation. Und die hormonelle Dysbalance macht auch ganz viel von diesen Depressionen. Also heute würde ich nie mehr davon ausgehen oder fast nie mehr davon ausgehen, dass eine posttraumatische Situation jetzt sich sozusagen in eine Depression dann hineinentwickelt. Also irgendein traumatisches Erlebnis oder traumatische Erlebnisse und sehe viel stärker diese anderen Faktoren, die eigentlich im Körper stattfinden und mit Hormon- und Immunsystem zusammenhängen.
Okay, und ich höre das jetzt aber nicht als monokausal, es ist nur das, sondern sozusagen im multifaktoriellen Entstehungsprozess, da sehen Sie einfach, das hat eine sehr große Bedeutung, so verstehe ich das richtig?
Genau, ich würde stark auf körperlicher Ebene prüfen, ob diese Störungen vorliegen. Na, also es ist, wie Sie schon gesagt haben, meistens multifaktoriell und es ist in vielen Fällen nicht schnell erkennbar, kommt das eher aus der Seele oder kommt es eher aus dem Körper. Aber wenn ich jetzt da über diese Psychosomatik spreche, dann sehe ich, dass die körperliche Komponente oft stark vernachlässigt wird. Also man erwartet das nicht. Man agiert immer so, dass der Körper ja eigentlich okay ist und von der dass die Störungen nicht damit in Zusammenhang stehen.
Was eigentlich verrückt ist, weil das schon mittlerweile so klar ist eigentlich. Ja. Hm. Okay, die häufigste meines Wissens Erkrankung der Schilddrüse ist die Hashimoto, benannt nach einem japanischen Arzt, der sie entdeckt hat, Hashimoto. Hm. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Und da ist jetzt ein großer Unterschied. Also vieles von dem, was Sie gesagt haben, haben Sie auch schon gesagt, ist auch wissenschaftlich ganz gut untersucht. Da geben Sie jetzt keine Sondermeinung preis sozusagen. Und ein Punkt, wo Sie sich, glaube ich, schon von vielen unterscheiden, ich habe mal die KI von Google gefragt, was wird denn so kritisiert an Bernd Rieger? Ja, und ich glaube, Sie können sich drin wiederfinden. Ich lese es mal vor. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kritik an Bernd Rieger im Kontext von Hashimoto hauptsächlich daher rührt, dass er die schulmedizinische Sichtweise der Unheilbarkeit der Erkrankung in Frage stellt und stattdessen eine ganzheitliche, naturheilkundlich geprägte Therapie propagiert. Ich habe tatsächlich bei Ihnen zum ersten Mal gelesen, dass Hashimoto heilbar ist. Habe ich vorher noch nie gehört. Sie haben mir damit einen ganzen Tag gute Laune beschert, Herr Dr. Rieger.
Also, wenn es gerade ums Thema Hashimoto geht, das habe ich am meisten bearbeitet und über viele Jahre. Ist es ja unglaublich, wie sehr sich der Blick da differenziert hat auf dieses Phänomen. Also ich würde fast alles, was über Hashimoto gesagt und geschrieben wird, heute als unrichtig oder kleiner, also teilweise richtig bezeichnen. Also um das kurz zusammenzufassen, was ich heute sage, was wahrscheinlich jetzt die KI noch nicht weiß, weil es nicht so viel verbreitet ist. Ich denke mal, dass das, was der Dr. Hashimoto damals in Berlin beschrieben hat, das war eine sich vergrößernde Schilddrüse, die fleckig ist, also die herdförmige Entzündungsveränderungen hat. Mhm. Aus heutiger Sicht hat er damals beschrieben eine EBV-Infektion in der Schilddrüse.
Epstein-Barr-Virus.
Genau. Mhm. Und das hat auch dann eine gewisse Autoimmunogenität immer da. Also das kann jetzt ein breites Bild annehmen. Es kann sein, dass man ganz viele Autoantikörper bildet und dass die Schilddrüse dann auch wirklich angegriffen wird. Aber das, was er beschrieben hat, war die Situation, dass die Schilddrüse sich entzündet hat und im Nebenklang noch Autoimmunaktivität ist. Aber ein anderer, dieser dann damals, der Dr. Ort, der hat dann das beschrieben, was wir heute Hashimoto nennen, das ist eine sich verkleinernde Schilddrüse. Also eine, die sich so verkleinern kann, dass sie dann irgendwann mal ganz kaputt geht, weil die Autoantikörper dich richtig zerstören. Und das ist schon mal sozusagen der Beginn, war auch schon so, dass man heute sagt, weil Hashimoto ein attraktives Wort ist, was man sich gut merken kann und was interessant klingt, wird versucht, ganz viele Entzündungsprozesse in der Schilddrüse darin zu subsumieren. Ne? Also wenn wir heute hören, jede 10. Person oder so hat Hashimoto, dann würde ich das sehr stark differenzieren und würde sagen, jede 10. Person hat Autoantikörper gegen Schilddrüsenstrukturen in oft so niedrigen Mengen, dass man das eher diesen Viruspersistenzen zuordnen muss. Also Viruspersistenzen, gerade von der EBV, lassen immer verschiedenste Autoantikörper zurück. Und man hat ja jetzt nach Covid-19 eher begonnen, wenn man sagt, ich habe ein Erschöpfungssyndrom, dass man dann die GPCR-Antikörper sich anschaut. Wenn die da sind, sagt man auch, okay, das scheint dann eher so eine Reaktion zu sein, das ist wahrscheinlich eine postvirale Thematik. Und die TPO-Antikörper, die man bei der Hashimoto hat, die sind wahrscheinlich auch so zu werten. Also wenn ich einen Bar-Antikörper habe, mit Bar meine ich vielleicht 200 Units pro Milliliter.
Diese TPO-Antikörper.
Genau, diese TPO-Antikörper, dann würde ich das einfach eher woanders verorten. Also man braucht mindestens 1000. Und wenn ich eine Hashimoto im Vollbild habe, dann habe ich ja oft 20.000 Einheiten pro Milliliter und dann geht die Schilddrüse auch kaputt und dann habe ich das, was man die Hashimoto heute nennt. Aber das hat fast niemand. Also ich habe in der ganzen Zeit vielleicht 100 Fälle gesehen, wo das diese Richtung nimmt, aber ich habe eben viele tausende Fälle gesehen, die ich heute als postvirale oder noch sich sozusagen eine persistierende Virusinfektion, dass sich das so ausdrückt. Dass die Schilddrüse sich entzündet, ist ein häufiges Phänomen. Also wenn ich heute eine Schilddrüse untersuche von einer Person, die in der Mitte des Lebens ist, dann hat jeder Veränderungen. Ah, ja. Das hat man früher auch nicht gewusst. Also man dachte, das ist was Ungewöhnliches. Und heute ist es immer noch so, dass dann gern von Knoten gesprochen wird. Also wenn Sie jetzt einen Ultraschall machen lassen in einer Arztpraxis, dann heißt immer, Sie haben Knoten. Aber das sind in 99% der Fälle sind das keine Knoten, sondern das sind wieder diese Entzündungsphänomene. Das sind oft Infektphänomene, also dass eine Infektion einfach läuft. Oder es sind entzündliche Vorgänge, die man dann oft mit einer unruhigen Nebennierenfunktion in Verbindung bringen kann. Anderen Phänomenen, also verschiedene Mikronährstoffmangelzustände machen sowas. Also das ist ein buntes Bild, was die Schilddrüse zur Entzündung bringen kann. Und die Ironie ist einfach, dass wir sagen, wenn jetzt jemand postviral ein paar Antikörper zurückbehalten hat, dann nennen wir das Hashimoto. Das machen ganz viele. Das würde ich aber nicht machen, sondern ich würde versuchen zu differenzieren, weil die Behandlung, der Behandlungsansatz sich stark unterscheiden würde.
Ne? Ja. Okay, das heißt, es gibt, wenn ich Ihnen folge, viele Menschen, die glauben, sie haben eine Hashimoto, das ist so diagnostiziert worden, aber es ist gar keine Hashimoto.
Genau. Ja, das ist immer die erste Frage, die ich habe.
Okay, und genau, Sie sprechen von den Viruspersistenzen. Das ist auch, wenn ich das richtig gesehen habe, Ihr neuestes Buch, ja, erschienen im März 2025, Viruspersistenzen erkennen und behandeln. Mhm. Und ich glaube, was sich viele vorstellen können oder was viele kennen, sind so Herpesviren im Lippenbereich. Ne? So, die wird man nicht ganz los, die meiste Zeit sieht man nichts davon, dann kommt irgendwie eine stressige Phase und auf einmal gibt es da wieder dieses Ausschlagähnliche, was auf diese Herpesviren zurückzuführen ist. Und im Grunde gibt es das aber auch umfassender insgesamt im Körper, richtig? Also Viruserkrankungen, und es gibt dann gewisse Rückstände. Die Viren sind nicht komplett weg. Und das ist das, was Viruspersistenzen dann heißt.
Ja, wir sprechen hauptsächlich von Herpesviren. Also auch das Epstein-Barr ist ja ein Herpesvirus. Mhm. Und das Herpes-Simplex-Virus, also ich habe eine Fieberblase mit 14 gehabt und seitdem nie wieder. Aber ich kenne genug Leute, die einmal im Monat eine Fieberblase bekommen.
Ah, okay.
Und der Unterschied zwischen mir und dieser anderen Person ist, dass die eine Viruspersistenz hat, die häufige Reaktivierung zeigt. Und das würde ich nicht locker nehmen. Weil man daran oft sieht, das ist auf die Spitze des Eisbergs, wo man dann sieht, das kommt immer wieder, weil eine Mischung von Viren vorliegt, die das Immunsystem überfordern und dazu führen, dass nicht nur an der Lippe jetzt zum Beispiel eine Entzündungsreaktion da ist, sondern es kann durchaus passieren, dass das auch im Gehirn stattfindet. Also fast jeder hat ja, die Viruspersistenz ist vornehmlich im Gehirn. Und man kann das dann bei Menschen, die jetzt schon älter sind, sagen wir 60, 70, sieht man ja oft, wenn man eine Kernspintomographie macht, dass im Gehirn so kleine Verkalkungen stattfinden. Verkalkungen, wie man es oft auch in der Schilddrüse sieht. Also die jetzt im Gehirn diese Verkalkungen haben, haben meistens in der Schilddrüse auch kleine Verkalkungen, durch einen schleichenden, über lange Jahre gehenden Entzündungsprozess. Ein Entzündungsprozess, der eigentlich eine Infektion ist. Also da ist dann in der Schilddrüse die Virusaktivität und auch im Gehirn. Und wenn ich jetzt über Viruspersistenzen nachdenke, dann würde ich immer nicht fragen nach dem, was sind die Hauterscheinungen, was jetzt den Vorteil hat, dass man sie sieht, sondern ich würde immer fragen, hast du Beschwerden, dass im Gehirn jetzt da eine Problematik vorliegt, also Konzentrationsstörungen, Denkstörungen, Merkstörungen, Watte im Kopf und dann vielleicht weitergehende Dinge wie Schlafstörungen, die da durchgekommen sind oder das mischt sich jetzt ein bisschen, aber Erschöpfbarkeit und Unruhe im Wechsel, das sind ja auch stark Phänomene, die im Gehirn jetzt stattfinden. Mhm. Und dann kann man am Körper an bestimmten Punkten das auch überprüfen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das geschildert habe und Sie sagen, nee, das habe ich eigentlich nicht, dann haben Sie keine Viruspersistenz, die jetzt Bedeutung hat. Ja, dann haben Sie, weiß nicht was, eine bestimmte Restaktivität, die einen geringen Krankheitswert hat. Aber zu mir kommen ja viele, die gerade genau diese Beschwerden haben. Und da kann man oft verfolgen, die Anamnese zeigt schon diese Infektthematik. Und dann kann man an bestimmten Punkten nachschauen. Zum Beispiel, wenn die Viren sehr aktiv sind, dann würden sich ja Leukozyten verbrauchen. Und viele Menschen haben dann diese weißen Blutkörperchen im Blut zu wenig vorhanden.
Das ist bei mir zum Beispiel der Fall, seit Jahrzehnten.
Ja, und das ist nicht normal. Und ich weiß, dass das ignoriert wird, dann heißt es, na gut, manche haben das und das ist halt so. Nee, das haben sie nicht, sondern wenn ich jetzt Sie konkret vermutlich anspreche, ne, das ist jetzt ganz schön unverfroren, weil ich von Ihnen gar nichts weiß, aber wenn Sie sagen, ich habe niedrige Leukozyten und ich habe die Diagnose Hashimoto bekommen, dann würde ich sagen, Sie haben mit anderen Worten eine Epstein-Barr-Virus-Infektion, die noch eine Persistenz macht. Und diese Persistenz zeigt sich am Verbrauch der Leukozyten. Mhm. Und da kann man weiterschauen. Und da gibt es, was weiß ich, Interleukin 6 oder tumornekrose Faktor Alpha sind da meistens erhöht. Man kann verschiedene andere Untersuchungen machen. Aber die liebste Untersuchung, wenn man jetzt das Labor macht, für mich ist dann zu sagen, ich schaue mir einfach mal in der Elektrophorese an, welche Eiweiße sie bilden. Die Elektrophorese ist eine preisgünstige Untersuchung, ne, da wird Ihnen Serum abgezapft und dann wird das einem elektrischen Spannungsfeld unterworfen und je schwer oder leichter die, also je größer oder kleiner die Eiweiße sind, desto schneller oder langsamer wandern die. Und da kann man gut rausdifferenzieren, wie viel Immunglobuline G sie haben und wenn die sehr hoch sind, dann würde man denken, dass auch hier das Immunsystem mehr von diesen Immunstoffen baut im ständigen Versuch der Abwehr. Und wenn wir jetzt aufs Hormonsystem kommen, dann würden Sie die Mundtemperatur messen und dann würden Sie eben nicht erwarten, dass Sie eine konstante Mundtemperatur aufbauen können, weil Ihre Cortisolspiegel unregelmäßig werden. Also wenn Sie eine gestresste Nebenniere haben, die den Infekt abwehren möchte, dann überfordert die sich immer wieder. Und dann bildet sie tendenziell zu viel Cortisol und durch Erschöpfungsphänomene in Phasen, wo sie nicht angespannt sind, zu wenig Cortisol. Und dann kann man graduell einfach an der Entwicklung der Mundtemperatur und dem Ausmaß der Schwankungen erkennen, wie klinisch relevant ihre Viruspersistenz ist.
Dieses Temperaturmessen, das finde ich ganz interessant, weil man das auch so gut selbst durchführen kann. Also 36,8 Grad ist so der ideale Wert und irgendwo alles 36,3 bis 37,3 ist im Rahmen. Nicht ganz vergessen, gerade wenn es um Frauen geht, dass im Zyklus auch gewisse Temperaturschwankungen passieren können. Soll man auf irgendwas achten, dass man morgens misst oder was ist da wichtig? Also man nimmt das Thermometer, legt es unter die Zunge und schaut, was an Temperatur draufsteht.
Oder auf die Zunge, genau.
Auf die Zunge.
Und normalerweise piepsen die dann irgendwann mal und wenn sie piepsen, ist die Temperaturmessung fertig. Mhm. Aber ich würde gleich reingrätschen, was Sie vorhin gesagt haben.
Okay.
Es ist weit verbreitet die Ansicht, dass die Gelbkörperbildung, wo ja dann Progesteron entsteht, und Progesteron ist ein wärmendes Hormon, dass das auf die Temperaturen eben dann so eine Art destabilisierenden Einfluss hat. Mhm, das würde ich stark relativieren, weil wenn Sie Mundtemperatur messen, ist es ungewöhnlich, dass Sie in der zweiten Zyklushälfte den Temperaturanstieg haben, der durch die Gelbkörperbildung hervorgerufen wird. Das würden Sie im Mund wahrscheinlich nicht messen können, weil es weit weg ist von den Eierstöcken, wo ja diese Wärmeentwicklung stattfindet. Aber wenn Sie vaginal die Temperatur messen, dann würden Sie sehen, dass die Temperatur, wenn das funktioniert, um einen halben, manchmal sogar fast um einen Grad höher gehen, bei unveränderter Mundtemperatur. Also Sie messen beides morgens und dann sehen Sie, dass der Mund, wenn Sie gesund sind, immer 36,8 hat und dann sehen Sie, dass Sie vaginal in der zweiten Zyklushälfte warm werden, also wärmer werden. Und das Spannende ist zu sehen, dass heute ja ganz wenig Frauen noch diese Temperaturentwicklung haben, die ich so von früher noch kenne. Also früher war das normal, dass Frauen ihre Basaltemperatur gemessen haben und haben dann meistens gesehen, dass dieser Anstieg stattfindet. Ist heute nicht mehr der Fall, weil wir durch die Pille, die genommen wird, die ausgeschieden wird, ins Grundwasser gelangt. Also wir nehmen sehr viel Östrogene zu uns, mit dem Trinkwasser schon. Das wird nicht rausgefiltert. Also wenn Sie Leitungswasser trinken, haben Sie, je nachdem wo Sie wohnen, wenn Sie in einer Stadt wohnen, wird ganz viel davon ausgeschieden und haben Sie relativ hohe Östrogenbelastung. In Kosmetika zum Beispiel, aber auch in der Nahrung finden Sie dann noch Xenoöstrogene, also aus der Kunststoffindustrie weitgehend kommende Phthalate und dergleichen. Künstliche Östrogene, die nochmal eine Östrogendominanz schaffen. Und diese Östrogendominanz erleben Männer wie Frauen gleich. Also die Männer werden immer weniger, sagen wir mal, fruchtbar. Ne? Also ihre Spermien sind in der Anzahl weniger und bewegen sich weniger. Und wenn ich heute einen Kinderwunsch habe, und das ist ein Paar, das sagt, wir würden gerne ein Kind zeugen und jetzt sind wir schon Jahre zusammen, ist nichts passiert, dann liegt das meistens am Mann, dass der nicht mehr genug Spermien hat, weil seine Testosteronbildung konterkariert wird durch diese Östrogenbildung. Das ist ein total häufiges Phänomen. Und bei Frauen ist es eben so, dass sie mehr Östrogene dann sozusagen aktiv haben, aber kritisch ist, ob sie dann einen Gelbkörper bilden können, der Progesteron hat. Und deswegen bleiben die meisten Frauen heute auch kalt in der zweiten Zyklushälfte, weil sie keine gute Gelbkörperbildung mehr haben. Und das ist auch ein wichtiges Thema in der Praxis, das sozusagen dann wieder in Ordnung zu bringen, wieder ins Laufen zu bringen, damit die Fruchtbarkeit gegeben ist.
Okay, okay. Wie geht jetzt jemand vor, der möglicherweise eine Hashimoto oder möglicherweise auch eine Viruspersistenz hat? Hashimoto, Sie haben schon gesagt, gegenüber der klassischen Gabe von L-Tyrox, die recht verbreitet ist, bevorzugen Sie direkt die das Schilddrüsenextrakt, insbesondere vom Schwein, wo einfach sozusagen die größere Bandbreite an Hormonen drin ist, kann man viel bei Ihnen zu nachlesen. Vitamin D3, Selen kommt auch immer wieder vor, das scheint in beiden Fällen wichtig zu sein, auch um eine Viruspersistenz zu überkommen. Aber ganz, ganz praktisch, also jemand hört jetzt zu und denkt sich, ja, vielleicht habe ich das eine, vielleicht das andere. Was macht er jetzt?
Das erste ist zu klären, ob man eine Hashimoto hat oder nicht. Man hat die Diagnose bekommen, aber man möchte schauen, wie viel Antikörper man hat. Und wenn die sehr hoch sind, unmessbar hoch heißt oft, aber da beginnt schon ein bisschen die Problematik im Umgang. Labore haben quantitative Tests, die sagen, die Antikörper sind über 1300. Und wenn man es dann kritisch mal auszählt, dann sind oft kaum Antikörper vorhanden. Also dieser quantitative Test ist leider nicht sehr gut konstruiert. Hat ein bisschen was mit der Kalibration zu tun, aber. Und dann würde man als nächstes einen Schilddrüsen-Ultraschall machen, würde sehen, was man hat. Ne? Ist die Schilddrüse in Form größerer Struktur noch normal aussehend? Dann bietet es sich nicht an, einen Hormonersatz zu machen. Also dieser Reflex in den Praxen zu sagen, ich gebe jetzt L-Tyroxin, das ist ja eine verrückte Idee, die auch wissenschaftlich in keiner Weise gedeckt ist oder auch gedanklich keinen Sinn macht. Ne? Ich gebe einen Hormonersatz, wenn Hormone fehlen. Und viele, die jetzt die Antikörper haben, haben eine Schilddrüse, die weitgehend normal ist, vielleicht sich auch ein bisschen umgebaut hat, aber noch funktionell normal ist. Also das sozusagen vorbeugend zu geben und es bei dieser Gabe zu belassen, ist ja einer der häufigsten Fehler, die da gemacht werden. Und führt dazu, dass, weil viele Leute L-Tyroxin nicht gut verstoffwechseln können, sie dann eine neue Krankheit dazu kriegen, nämlich eine Nebennierenfunktionsstörung, die nur daraus entsteht, weil sie diese Hormone aufgedrückt bekommen haben. Also das Erste, was ich prüfen würde, als Betroffener ist, brauche ich die Hormone? Und das kann man im Ultraschall sehr gut einschätzen, wenn man einfach schaut, Formgröße und Struktur, wie viel Schilddrüse ist vorhanden. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, wenn Sie in unserem breiten Leben, dass Ihr Vitamin D nicht sehr hoch ist. Und man hat herausgefunden in Forschungen, dass die Menschen, die eine Hashimoto kriegen oder andere Autoimmunerkrankungen, dass die schlechte Vitamin D-Bildner sind. Also die gehen auch in die Sonne, aber es bildet sich wenig Vitamin D. Das ist ein ganz bedeutsamer Faktor. Also sie werden in Afrika ganz wenig Menschen mit Hashimoto finden, weil die viel mehr Sonneneinstrahlung haben und eine viel intensivere Vitamin D-Bildung dadurch möglich ist. Aber es gibt natürlich dort auch welche, die auch zum Teil bei mir in Betreuung sind, die eben wenig Vitamin D-Bildner sind. Und der nächste Mikronährstoff, der Bedeutung hat, ist Eisen. Wenn Sie jetzt eisenarm essen oder Sie essen sehr pflanzenreich, wo ein Eisen drin ist, was Sie wenig verwerten können, und Sie haben dann vielleicht eine Blutung, die zu stark ist, weil eine Gelbkörperbildungsstörung da ist, dann verarmen Sie an Eisen. Und Eisen ist ein ganz wichtiger Stoff im Körper. Also man würde das Ferritin messen lassen. Das Selen, was Sie genannt haben, ist aus meiner Sicht eine Verirrung, die passiert ist. Man hat früher immer gedacht, dass wir so wenig Selen haben. Aber die Harvard-Universität hat letztes Jahr veröffentlicht, wie viel Selen verfügbar ist in der Nahrung in verschiedenen Weltregionen. Und Deutschland schneidet sehr gut ab. Also wenn man in Deutschland lebt und man isst hier, hat man immer genug Selen. Aber das ändert nichts daran, dass Selen als Hauptarznei für Hashimoto- und Schilddrüsenthemen angepriesen wird. Was aber etwas problematisch ist, weil das ja der einzige Mikronährstoff ist, der jetzt so bekannt ist, der giftig wird, ne? Je mehr sie nehmen, desto giftiger wird er. Man kann sogar dran sterben. Und viele Formen von Depressionen werden ausgelöst, weil die Menschen viel zu viel Selen zu sich nehmen. Das befürworte ich nicht. Also ich würde Selen geben, wenn ein Mangel da ist. Aber das kann man ja bestimmen, ne?
Zu viel kann es ja bei Vitamin D auch geben. Es ist ja nicht ein wasserlösliches Vitamin wie Vitamin C. Das gibt man mit dem Urin ab, wenn man zu viel Vitamin C zu sich nimmt. Sondern Vitamin D kann man ja auch zu hoch dosieren. Gibt es sowas wie eine Dosis, die man relativ bedenkenlos nehmen kann? Oder sagen Sie, nee, man sollte es einfach immer überprüfen lassen im Blut?
Ich würde es im Blut überprüfen lassen, weil das Bedeutung hat. Also wenn das für Sie kein Thema ist, Sie haben einen normalen Spiegel. Die Frage ist, was ist normal? Weil die Normwerte sehr niedrig gewählt wurden und dann manche haben sie jetzt angehoben. Ich meine, dass Sie mindestens 50 Nanogramm pro Milliliter brauchen. Ja, wenn Sie das haben, dann lasse ich das meistens stehen als Thema und würde nicht mehr geben, außer ich habe einen ausgesprochenen Autoimmunprozess, der sehr aktiv ist. Weil wenn Sie Vitamin D erhöhen, kann das sich positiv auswirken. Aber die Vitamin D-Diskussion ist ja völlig verfahren. Ne? Es gibt irgendwie ein Establishment, das der Meinung ist, dass Vitamin D sehr gefährlich ist. Ich habe da mal die ganze Literatur durchgeschaut. Was hat es überhaupt für Beobachtungen gegeben? Und dort, wo Vitamin D-Vergiftungen sind, sprechen wir unweigerlich von Mengen wie 100.000 Einheiten pro Tag.
Oh.
Und ich habe das mal geschaut und in den ganzen Veröffentlichungen gab es keines, wo eine Dosis unter 50.000 Einheiten pro Tag so giftig wurde. Und dieses Giftigwerden ist ja im Grunde genommen, dass sie mehr Kalzium ausscheiden im Harn, weil die Osteoklasten in den Knochen angeregt werden. Und das merkt man ja, weil wenn sie mehr Kalzium ausscheiden, dann fließt Wasser nach und sie merken, dass sie unheimlich große Mengen von Urin ausscheiden anfangen. Und vielleicht auch, dass sie müde sind. Und ja, also man kann das, man nimmt es meistens wahr. Und es gab jetzt vor Jahren, gab es ja wieder so einen Fall, also in Brasilien gibt es den Dr. Coimbra, der eben hunderttausende Einheiten oft am Tag gibt in manchen Situationen und denkt, dass er dann durch die Hinzufügung von Kofaktoren das dann harmlos macht. Aber Menschen, die unten jetzt ausgebildet wurden, so Therapeutinnen und Therapeuten, die jetzt auch in Deutschland tätig sind, naja, die haben halt immer wieder mal einen Fall, dass sie mit dem Krankenhaus landet, weil er dann kolaptisch wird, weil in der Blutdruck runtergeht. Dass man bei uns Nierensteine auslöst durch diese hohe Dosierung, weiß ich nicht, ob das schon passiert ist. Es passiert nicht leicht. Also ich glaube, dass das eine übertriebene Diskussion ist.
Ja, es ist ja wirklich eine sehr, sehr hohe Dosierung. Also was ich alles bisher so mitbekommen habe, da ging es irgendwie um 1.000, 2.000, 5.000, vielleicht 10.000 internationale Einheiten am Tag.
Genau.
Aber 100.000, das habe ich noch nie gehört, muss ich sagen.
Ja, und 10.000 können Sie bei den meisten locker geben. Mhm. Es kann sein, dass das dann so stark ansteigt, wenn Sie es nicht brauchen, die ganze Zeit selber dazu bilden, Vitamin D, dass das dann unmessbar hoch gemessen wird. Aber die meisten schauen dann sehr gelassen rein und haben keine Beschwerden. Also das, ich denke auch, 5.000 oder 10.000 Einheiten sehe ich sehr unproblematisch. Wenn jemand die ganze Zeit 20.000 oder 50.000 nimmt, dann werde ich auch ein bisschen besorgt und schaue, ob das funktioniert. Ne?
Dass wir das Thema Stress nicht unerwähnt lassen. Sie haben in einem YouTube-Interview vor 5 Jahren gesagt, wenn man es schafft, positiver zu denken, ist das der wichtigste Heilreiz der Hashimoto überhaupt? Das habe ich jetzt natürlich aus dem Kontext gerissen. Aber ist das eine Aussage, zu der, die Sie heute auch für richtig halten?
Ja, aber das hat mir viele Probleme gemacht, weil im Umkehrschluss dann Hashimoto, wie soll man sagen, Interessensgruppen gesagt haben, Dr. Rieger behauptet, dass wir sozusagen verantwortlich sind für unsere Situation, dass wir selber schuld sind dran, dass wir Hashimoto haben. Deswegen habe ich das in den letzten Jahren immer so gesagt. Aber ich denke generell, dass eine gute Einstellung im Leben gesundheitsfördernd ist und das Immunsystem stärkt. Da gibt es auch Daten dazu. Man kann, wenn man sagt, was kann ich tun? Na, das ist ja oft eine Frage. Ja, es gibt Leute, die mit einer neuen Lebenseinstellung oder mit ja, es ist schwierig zu sehen, ob man das wirklich so ändern kann. Aber zum Beispiel das neurolinguistische Programmieren, was jetzt öfters mal populär ist, also das Positivdenken, dann absichtlich positiv zu denken, das hat schon eine gewisse Wirkung. Ja, das hat eine Wirkung, wo manche dann nach meiner Beobachtung deutlich weniger Autoimmunaktivität hatten. Es ist so, dass ich halt in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, weit weggekommen bin von dem Bearbeiten der seelischen Situation, wie kann man das verbessern oder wie kann man das ergründen und warum ist das gekommen, unter welchen Belastungen, wie kann man das vielleicht auflösen. Das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht mehr mache. Aber es gibt zum Beispiel die jetzt auch sehr populär gewordene Low-Dose-Naltrexon-Therapie, wo ich positives Denken insofern fördere, als ich den Hypothalamus trainiere, mehr Endorphine auszuschütten, indem ich niedrig dosiert das Naltrexon zuführe. Und das ist spannend zu sehen, das gibt's auch kleinere Studien, die das zeigen, wie die Autoimmunaktivität zurückgeht. Und der Schluss ist zu sagen, weil die Menschen positiver denken und eine bessere Stimmung haben und Stressfaktoren nicht so stark wahrnehmen oder umsetzen. Also das hat Bedeutung. Ich frage mich nur manchmal, kann ich das wirklich üben, trainieren oder neu zu leben versuchen und werde so die Krankheit los. Aber die Fälle gibt's auch.
Können Sie das nochmal ganz langsam aussprechen? Low Dose?
Naltrexon.
Okay.
Naltrexon, ich kann es, weiß nicht, hier im Chat kann man es auch reinschreiben, dann haben Sie es vorliegen.
Ich werde es finden, ich schreibe es in die Beschreibung dann rein.
Aber Sie würden staunen, wie viel Naltrexon in den letzten Jahren nochmal ins Thema gekommen ist. Ich habe da schon vor vielleicht 20 Jahren drüber geschrieben und habe erst jetzt gesehen, vor ein paar Monaten, wie viel neue Studien dazu kamen und wie die Indikation jetzt immer mehr erweitert wird, diese Low-Dose-Naltrexon-Therapie zu machen. Mhm. Da ist sicher was dran. Aber es gibt andere Dinge auch. Also ich arbeite ja ganz viel mit Vitalpilzen und da gibt es zum Beispiel die Löwenmähne und viele, die Löwenmähne nehmen, merken halt, dass sie stressbelastbarer werden und dass die Stimmung besser ist. Und ich denke, das trägt dazu bei, dass sich die Autoimmunkrankheit besser entwickelt. Also viele Wege aus der Hashimoto, wollte ich nur sagen, führen darüber, dass über einen Weg, wo die Stressbelastbarkeit besser wird. Und da haben die Nebennieren hohe Bedeutung und da haben adaptogene Arzneien hohe Bedeutung. Und ich arbeite gern am Körper. Also ich sage einfach, versuchen Sie das zu nehmen oder versuchen Sie anders zu essen. Also wenn ich jetzt eine Ernährungsberatung mache und ich verstärke Antioxidantien und ich füge vielleicht virustötende Pflanzen oder Pilze hinzu und ich versuche Zucker, Kohlenhydrate zurückzufahren. Ich versuche gute Versorgung mit Eiweißen hinzukriegen, dass ich genug Aminosäuren zur Verfügung habe. Das hat so eine starke Veränderung oft, wie ich das Leben wahrnehme, wie ich mich fühle, wie halt jetzt auch diese Emotionalität dann funktioniert. Und in dem Rahmen geht dann dadurch die Autoimmuntendenz auch zurück.
Also es gibt viele. Okay. Man sieht schon, wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange, glaube ich, sprechen. Es gibt auch unglaublich viel Information, die Sie auf verschiedenen Kanälen anbieten. Vielleicht, bevor wir dazu kommen, nochmal die Frage, gibt's was, wo Sie sagen, im Rückblick jetzt auf unser Gespräch, das darf jetzt nicht fehlen, das muss gerade noch erwähnt werden?
Ich fand, dass wir einen guten Rundumschlag gemacht haben.
Okay, schön. dann würde ich gerne noch für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, das klingt irgendwie schon recht interessant, was der Dr. Rieger sagt, dass wir gerne noch kurz drauf schauen, wo kann man sich hinwenden. Also das eine, Hormonie, haben wir am Anfang schon gesagt, wenn man das sucht im Internet, wird man meistens bei Ihnen rauskommen. Mhm. Zum Beispiel auf der Seite hormonie.org. Da gibt es einige Informationen. Und Sie haben eine ganze Reihe von Büchern, wie gesagt, über Viruspersistenzen haben wir gesprochen. Und zum Thema heute gibt es zum Beispiel das Buch Diagnose Hashimoto, Antworten zu Ursachen, Therapien, Ernährung. Auch da findet man einiges, aber auch auf Ihrem YouTube-Kanal zur Hormonie. Mhm. Und es gibt auch irgendwie einen Hormonie-Club und ich glaube, Sie bilden sogar auch andere Ärztinnen, Ärzte, Heilpraktikerinnen, Heilpraktiker aus zu Schilddrüsenpraktiker, nennen Sie das, glaube ich.
Genau. Ja, Schilddrüsenpraktiker gibt es so nicht mehr. Der heißt jetzt Hormonpraktiker und ist eine erweiterte Ausbildung. Ja, also um das kurz anzusprechen, ich habe ja momentan wieder Aufnahmestopp in der Praxis.
Ah ja.
Und ich habe ja auch ein Angebot von Patientenseminaren, also Betroffenenseminaren, wo man über 4 Stunden untersucht und eingestuft und auch beraten wird. Und die sind jetzt auch schon ausgebucht. Also momentan läuft die Schiene nicht. Aber ich habe zum Beispiel jeden Donnerstag um 19 Uhr auf YouTube, da gibt es den Kanal Hormonie, Da gibt es einen Live-Stream, den ich mache, wo jemand dann im Chat Fragen stellen kann. Und das wird seit Jahren angeboten und wird gerne genutzt. Und das ist immer sehr erhellend, weil was die Menschen für Fragen stellen, interessiert der andere jetzt auch wieder. Also der Lerneffekt ist enorm. Und das ist für mich immer der Einstieg in das Thema, dass man das sich ein paar Mal anhört. Und dann gibt es Ausbildungen, also zum Beispiel zum Hormoncoach, das ist die Schulung zum Hormoncoach, das sind 96 Stunden und dann gibt es 150 Stunden den Hormonpraktiker. Und der Hormonpraktiker würde einfach erweiterte Angebote dann liefern können. Also er würde zum Beispiel einen Ultraschall machen können, der Schilddrüse, und das interpretieren können. Er würde eine Schilddrüsenmassage machen können, würde auch anleiten können zur Massage. Er würde auch die Adaptogene, den Einsatz von Pilzen einfach ein bisschen vertiefter verstehen und dann auch zuordnen können. Aber der Hormoncoach würde diesen groben Überblick, den wir jetzt schon versucht haben, in der Stunde auch haben, dass man sagt, ich schaue mir die drei Drüsen an, wie die arbeiten und versuche die zu unterstützen. Das sind sozusagen die Ausbildungsmöglichkeiten, die ich derzeit habe. Es gibt mehrere Zentren, die entstanden sind. Es sind hunderte Therapeutinnen mittlerweile, die auch dann gelistet werden. Also wenn man Hormonpraktiker ist, dann kann man ja auf harmonie.org Therapeuten, kann man dann eine Therapeutin in der unmittelbaren Umgebung finden.
Okay, super. Gut. Vielen Dank, Herr Dr. Rieger. Ich fand das sehr erhellend und finde es sehr wertvoll, dass Sie da so einige weitergehende Impulse einfach geben bei dem Thema, weil, glaube ich, schon viele da ein großes Thema haben und auf den klassischen Wegen vielleicht auch nicht immer so leicht weiterkommen. Aber das da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also insofern ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier heute zu Gast waren im Ich Stark Podcast.
Dankeschön.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für die Treue und das Dabeibleiben. Und macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao.